Nächster Tag. Sie überflog die Wetterdaten. Relativ windstill, sonnig, -11 Grad. Endlich Kontakt mit der Zentrale. Haben Anweisungen bekommen, uns nach Spuren umzusehen, die Aufschluss über den Verbleib des Flugzeugs geben könnten. Pavel und ich steigen heute Nachmittag noch einmal hoch. Leider ist die letzte Rolle Fotomaterial verdorben. Sie räusperte sich. Querstrich. Dann geht es weiter. Schwer zu sagen, wo das Flugzeug gelandet sein könnte. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Düsenflugzeug auf der glatten Oberfläche des Eises eine sehr lange Landebahn benötigt, dann ist Leutnant Jegorow vielleicht sehr viel weiter nördlich zum Stehen gekommen, als er uns gesagt hat. Und das Flugzeug ist in die Bucht gestürzt. Pavlov hat unseren Bericht gesendet. Nachricht, dass ein Schiff der Marine unterwegs ist, um den Leutnant abzuholen und den Fall zu untersuchen. Sie blätterte um. Nächster Tag. Es schneit leichter Wind. Der Leutnant hustet stark. Pavlov meint, dass er eine Lungenentzündung hat. Unser Vorrat an Medikamenten lässt wenig Behandlungsmöglichkeiten zu. Hoffentlich kommt das Schiff bald. Sie übersprang 2 Tage ohne große Einträge. Hier, 20. Juni. Bewölkt, -14 Grad, leichter Schneefall. Die Sokol liegt vor Anker. 30 Mann mit Booten angekommen, haben den Leutnant abtransportiert. Der Arzt wirkte besorgt. Man hat Pavel und mich getrennt voneinander befragt. Ein Hubschrauber hat Soldaten auf die Hochebene gebracht und alles abgesucht. Keine Spur von dem Flugzeug. Auch im Meer nicht. Die Schrift war noch hastiger, flüchtiger geworden. So, als hätte derjenige, der das Tagebuch geführt hatte, die Einträge heimlich gemacht. Angela schüttelte den Kopf. Das verstehe ich nicht. Wenn man das Flugzeug vom Weltraum aus per Radar orten kann, dann hätten sie es doch auch aufspüren müssen, oder? Nein, ganz bestimmt nicht, meinte Morley. Der Einwand schien ihn zu amüsieren. Dazu hätten sie Radarinterferometrie benötigt, und die hat man erst in den 90er Jahren entwickelt. Charlotte blätterte vor, wieder zurück, vergewisserte sich, dass keine Seiten herausgerissen worden waren. Er hat ungefähr eine Woche lang kein Tagebuch geschrieben, stellte sie fest. Hier, am 29. Juni schreibt er, »Wir haben die Insel wieder für uns. Beschwerden, weil wir die Wetterdaten mehrmals unpünktlich gemeldet haben. Kommt mir alles vor wie ein schlechter Traum. Wie kann ein Flugzeug einfach verschwinden?« Leon hielt es kaum mehr auf seinem Platz. »Aber wir wissen, wo es ist.« Er deutete auf die Mappe mit den Satellitenbildern, die Morley neben sich liegen hatte. »Zeig noch mal her. Wenn das wirklich das Flugzeug ist, liegt es bestimmt auch nicht so tief im Eis wie ein Meteorit. Dann könnte man es eventuell finden.« »Um was zu machen? Es auszugraben?« fragte Adrian. »Es würde schon reichen, das Leitwerk freizulegen, am besten mit dem roten Stern darauf.« Charlotte klappte das Buch zu. »Lass uns doch einfach hingehen.« Sie hob den Kopf, sah aus dem Fenster, hinter dem es immer noch weiß und wild wirbelte. »Wenn das Wetter wieder einigermaßen ist, meine ich.« Morley hatte eine der Satellitenaufnahmen aus der Mappe gezogen, legte sie in ihre Mitte. »Wäre gar kein Problem.« Er deutete auf das Koordinatennetz, das über dem Bild lag. »Wir bräuchten nur den GPS-Daten zu folgen, dann im Umkreis von 10 Metern bohren und... Peng!« »Glaubst du das?« meinte Adrian. »Dass sich in einem halben Jahrhundert nicht mehr als eine 5 Meter dicke Eisdecke gebildet hat?« Mehr Bohrgestänge hatten sie nämlich nicht dabei. Morley lächelte listig. »Kann schon sein, dass sich mehr als 5 Meter Eis gebildet haben, aber in den letzten 10 Jahren ist auch wieder viel Eis verschwunden, und zwar jede Menge Eis. Würde mich nicht im geringsten wundern, wenn wir hinkommen und die Maschine ragt halb aus dem Boden.« »Ich weiß nicht.« Adrian klang ausgesprochen lustlos. »Kommt mir wie Zeitverschwendung vor.« »Sieh es mal so«, schaltete sich Leon ein. »Ich würde das ja alles dokumentieren. Expedition von Klimaforschern findet verschollenen Sowjetjet«, wäre die Story. Und dazu gäbe es jede Menge tolle Fotos. Bunt gekleidete Forscher vor ewigem Eis. So etwas lieben Zeitungsleute. Das ist Material für Titelseiten. »Ewiges Eis?« brummte Morley. »Das Eis hier ist alles andere als das.« »Ihr würdet alle berühmt«, fuhr Leon unbeeindruckt fort. Und jetzt frag dich mal, ob es, wenn du das nächste Mal Forschungsmittel für ein Projekt beantragst, einen Unterschied machen würde, ob du einfach nur der Klimatologe Dr. Adrian Kazar bist oder aber der berühmte Klimatologe Dr. Adrian Kazar. Morley prustete heraus vor Lachen. Hey, klasse Argument. Adrian warf dem Fotografen einen skeptischen Blick zu. Aber du würdest jede Menge Geld damit verdienen, oder? Leon zuckte mit den Schultern. Davon würde ich mich an deiner Stelle nicht irritieren lassen. Eine Böe erschütterte die Hütte, zum 100. Mal an diesem Tag. Der Wind, der sich in der Türverriegelung verfing, produzierte hohle, klagende Laute. Also von mir aus, gab Adrian schließlich nach, wenn das Wetter wieder besser wird.